Ja, unser Thema für heute Abend ist, wie es im Gebet ja schon genannt wurde, Belebung in Ehe und Familie. Und als Grundlage möchten wir natürlich Gottes Wort nehmen. Und es ist interessant, dass Gottes Wort zu diesem Thema sehr viel zu sagen hat. Und wenn wir Belebung erfahren wollen, das haben wir gestern Abend gesehen anhand von Psalm 119, dann geschieht das durch Gottes Wort. Was sagt uns Gottes Wort? Wenn wir Gottes Wort achten, wenn wir es nicht vergessen, so haben wir gesehen am Ende, wenn wir es lieben und danach tun, dann wird es zu unserem Guten sein. Wir leben in einer Zeit, wo die Grundsätze, die uns in Gottes Wort mitgeteilt werden über Ehe und Familie, immer mehr umgestoßen werden. Gott selbst hat Ehe und Familie sozusagen gestiftet, gegeben. Und was Gott dazu sagt und überhaupt, wenn Gott uns etwas sagt und wir befolgen das, dann ist das immer nur zu unserem Guten, zu unserem Besten. Ist schon immer so gewesen. Wenn der Mensch aber meint, er weiß es besser und er möchte es anders machen, dann lässt Gott ihn meistens gewähren. Das sehen wir in unserer Gesellschaft. Gott lässt die Menschen gewähren, aber es werden auch die Folgen deutlich. Und für die Folgen kann man dann bitte Gott nicht zur Rechenschaft ziehen und kann sagen, wie kann Gott denn sowas zulassen? Man spricht heute von alternativen Lebensformen. Man spricht heute von alternativen Ordnungen. Alternativ, ja, alternativ wozu? Alternativ zu dem, was Gott gesagt hat, meint man das? Ich möchte besonders heute Abend den Schwerpunkt legen auf unser Eheleben, denn zugegebenermaßen gibt es leider auch unter den Gläubigen in Ehe und Familie mancherlei viele Nöte. Auch Ehen von solchen, die bekennen, gläubig zu sein, kommen in Krisen, zerbrechen, scheitern. Familien werden zerrissen, zerstört. Wir wären nicht ehrlich, wenn wir nicht sagen würden, dass es das bei uns nicht gibt. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, warum gibt es das? Wie kann es dazu kommen, dass etwas, was Gott gegeben hat, dann doch nicht funktioniert, doch scheitert? Und ich möchte an einigen Punkten aufzeigen, zum einen, wo die Gefahr besteht, aber auch, worin die Lösung liegt, die Gottes Wort uns zeigt. Es sind manche Ehepaare heute Abend hier, es sind Verlobte hier, es sind junge Leute hier, die vielleicht in der Übung sind vor dem Herrn, die Bitte haben, dass der Herr sie führen und leiten möchte, ihnen auch einen Ehepartner, eine Ehepartnerin schenken möchte. Es sind Großeltern hier, es sind aber auch Witwen hier, es sind Alleinstehende hier. So sind die Verhältnisse der Einzelnen ganz unterschiedlich. Aber doch zu allen hat Gottes Wort etwas zu sagen. Wir lesen zunächst mal einen kurzen Vers aus den Sprüchen. Sprüche Kapitel 24. Vers 27. Besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie auf dem Feld. Danach magst du dann dein Haus bauen. Und lese dazu noch eine Parallelstelle aus dem Neuen Testament, aus dem Lukasevangelium, Kapitel 6. Vers 48. Oder schon 47 am Ende. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, der grub und in die Tiefe ging und den Grund auf den Felsen legte. Zunächst einmal diese beiden Stellen. Für den gemeinsamen Weg in die Ehe ist ganz entscheidend der Anfang. Wie sieht ein solcher Anfang praktisch aus? Ich habe das schon angedeutet. Gottes Wort sagt in Bezug auf die christliche Ehe, dass sie heiraten mögen im Herrn. Was bedeutet im Herrn? Im Herrn bedeutet zunächst einmal, dass beide dem Herrn angehören, dass sie ein Eigentum des Herrn Jesus sind, dass sie errettet sind, dass sie, wie dieses Bild im Neuen Testament auch gebraucht wird, in einem gleichen Joch sind und nicht in einem ungleichen. Wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet oder umgekehrt, dann ist es ein ungleiches Joch. Dann ist der eine, der hat Leben, der andere ist geistlich tot. Der eine ist Himmelsbürger und der andere gehört zu diesem System Welt, dessen Gott Satan ist. Da ist der eine auf der Seite des Lichtes, der andere ist auf der Seite der Finsternis. Das mag in der Praxis nicht so aussehen, vor allen Dingen am Anfang nicht. Und doch ist Gottes Wort so klar und in dieser Sache auch ganz klar schwarz-weiß. Da gibt es keinen Mittelweg der Kompromisse. In dem Herrn bedeutet aber auch, den Ehepartner zu finden, den der Herr für mich, für dich vorgesehen hat. In Römer 12, da lesen wir, nicht speziell auf die Ehe, aber allgemein auf unser Leben. In Römer 12, Vers 2, am Ende, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also zu fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben in dieser so entscheidenden Frage? In allen anderen Fragen des Lebens auch. Aber wir verstehen, welch eine Verantwortung gerade bei dieser Entscheidung da ist. Und der Wille Gottes, der wird hier so schön beschrieben, der ist gut, der ist wohlgefällig und der ist vollkommen. Was könnte man eigentlich Besseres finden als den Willen Gottes? Dazu muss man natürlich den Willen Gottes erst einmal erkennen. Und das bringt uns in die Abhängigkeit vor Gott, vor unseren Herrn, dass wir ihm diese Bitte, diese Frage vorlegen. Und er hat verheißen, in Psalm 32 zum Beispiel, mein Auge auf dich richtend, das ist dieser Blickkontakt, das ist die Gemeinschaft mit ihm, will ich dir raten. Das gilt auch heute noch, 2020. Und dann sind die Wege Gottes, die er führt, die sind oft wunderbar, dass wir nur staunen können, wie Gott führt, wenn wir ihn führen lassen. Und es gibt keine Schablone. Gott handelt nie nach Schablone, aber er steht zu seinen Verheißungen. Und zu dem Willen Gottes gehört auch unbedingt der Friede des Herzens. Ein ganz wichtiges Merkmal, um wirklich auch sicher zu sein, dass es der Wille des Herrn ist. Dieser Friede, der Friede des Christus, haben wir uns gestern schon daran erinnert, regiere oder entscheide in euren Herzen. Er schenkt den Frieden zu einer Entscheidung. Und dann dürfen wir im Vertrauen auf ihn den Weg gehen. Denn niemand kann den gemeinsamen Weg, der dann folgt, überblicken. Und heute wird ja gesagt, ja, man muss sich ja erstmal kennenlernen, man muss sich mal testen, man kann doch nicht einfach so und ob wir überhaupt zusammenpassen und. Und dann meint man dann, dass man nach einer gewissen Zeit, dass man dann sich wirklich kennt? Meint man dann wirklich, dass man sagen kann, ja, okay, jetzt bin ich mir sicher, der ist es, die passt zu mir, scheint zu mir zu passen? Die Schwächen und die Fehler, die wir alle haben, die treten meistens erst später zutage. Die Krisen, in die wir kommen können, die Belastungen, die entstehen können, können wir nicht überblicken. Wer eine Ehe eingeht, geht zugegebenermaßen ein Wagnis ein. Es ist ein Wagnis, es ist ein Sprung, aber wir Gläubigen, wir dürfen dieses Wagnis eingehen im Vertrauen auf den Herrn, in einem völligen Vertrauen auf den Herrn. Dürfen wir dieses Wagnis eingehen? Und wir haben hier in den Sprüchen, wo wir ja Weisheit, göttliche Weisheit finden in Bezug auf unser Leben hier auf dieser Erde, auch so einen Grundsatz gefunden, der manchmal und vielleicht auch häufiger in unserer Zeit nicht mehr so beachtet wird. Besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld. Das heißt also mit anderen Worten, da ist ein junger Mann, der geht seiner Arbeit nach, der hat eine Arbeit. Der hat wahrscheinlich vorher eine Ausbildung gemacht oder ein Studium und dann ist er so weit, dass er seine Arbeit ausüben kann, natürlich mit dem Ziel, dass er Geld verdienen kann und dass er dann auch eine Familie ernähren kann. Das ist so was ganz Praktisches, wird heute manchmal außer Acht gelassen, weil man nicht warten kann. Das ist auch in unserer Gesellschaft so, man kann nicht warten, man will immer alles sofort haben. Und man denkt dann, ja, das kommen wir schon irgendwie wird das schon gehen. Aber das führt zu Belastungen. Und es ist einfach eine Voraussetzung. Das heißt nicht, du musst ein Schloss haben und du musst ein schickes Auto haben und du musst noch so viel auf der hohen Kante haben und das und das. Keine Ansprüche von Luxus. Der Apostel hat auch gesagt, er hat gelernt, auch Mangel zu haben, auch bescheiden zu leben. Es ist überhaupt nicht verkehrt, bescheiden anzufangen, aber es muss doch auch eine materielle Grundlage da sein. Und danach magst du dann dein Haus bauen. Danach vermagst du dann, mit anderen Worten, das ist ja nicht nur materiell gemeint, sondern dann vermagst du auch deine Familie zu gründen. Es ist also eine gewisse Reife ist nötig in den irdischen Dingen, aber auch in den geistlichen Dingen. Und wir haben in dieser Stelle im Lukas-Evangelium ja auch dieses Bild gefunden von dem Bauen, wo einer ein Haus baut und der gräbt in die Tiefe. Der ging in die Tiefe. Und warum? Um dort das Haus auf den Felsen zu stellen. Und der Felsen ist in der Schrift oft auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Der Fels aber ist der Christus. Worauf bauen wir unser Lebensfundament, unser persönliches Lebensfundament, aber gerade auch in Bezug auf Ehe und Familie? Ist da ein geistliches Fundament? Ist da der Herr der Mittelpunkt? Bildet der Herr das Fundament? Wir sehen im Epheserbrief, Kapitel 5, auch was der Mann für eine Aufgabe hat aus seiner Frau gegenüber. Da haben wir diesen schönen Vergleich mit Christus und seiner Versammlung. Wir haben da einen hohen Maßstab, Epheser 5, ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und dann lese ich mal weiter, Vers 28. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Und dann Vers 29 in der Mitte, sein eigenes Fleisch, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Versammlung. Es geht um Nähren und Pflegen. Christus nährt und pflegt seine Versammlung. Das soll auch ein Mann tun, seiner Frau gegenüber, sie nähren und pflegen. Natürlich müssen dafür die materiellen Voraussetzungen da sein, aber vor allen Dingen im geistlichen Bereich. Die Frau nähren und pflegen zu können. Und wenn der Herr Kinder geben sollte, dass auch solche geistliche Nahrung empfangen, Dazu muss man eine gewisse geistliche Reife haben. Wenn man selbst noch geistlich unreif ist, wenn man noch der Milchbedarf, wie einmal an die Hebräer geschrieben wird, ihr müsstet ja eigentlich schon weiter sein, aber ihr seid eigentlich zurückgeblieben. Ihr braucht ja noch Milch wie Babys. Wir können auch geistlicherweise zurückgeblieben sein. Das sage ich nicht irgendwie anklagend oder beleidigend. Sondern es mag sein, dass wir Phasen unserer Jugendzeit auch einfach vergeudet haben, nicht mit dem Herrn gelebt haben, wo uns vielleicht so ein geistliches Fundament fehlt. Ich spreche nicht davon, dass wir alle Betrachtungen gelesen haben müssen, dass wir Gottes Wort auslegen können überall. Aber es bedarf doch einer gewissen Grundlage, eine Ehe und eine Familie auch führen zu können. Und deswegen auch eine Ermunterung, auch an unsere jungen Geschwister, doch das Lesen des Wortes, das Studieren des Wortes, das Gebet, die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen, nicht zu vernachlässigen. Geistlich zu wachsen. Wir sehen das sehr schön auch bei dem Timotheus, wie er gelernt hat von seiner Mutter, von seiner Großmutter und wie ihm selbst auch das Zeugnis ausgestellt wurde, dass er geistlich, auch als junger Mann, doch schon eine gewisse Reife erreicht hatte. Wenn wir jetzt schon bei diesem Punkt sind, dann ist ein zweiter Aspekt, unsere jungen Geschwister, die in unserer Mitte heranwachsen, die brauchen Vorbilder. Es braucht auch in unserer Gesellschaft braucht es Vorbilder. Aber wo sind die Vorbilder? Wo sind die Vorbilder? Wo können unsere jungen Leute sehen, wie Ehe geht? Ich sage das jetzt mal so ganz platt. Und so geht, dass sie auch den Wunsch haben, auch so eine Ehe zu führen. Mir hat mal eine Schwester gesagt, eine junge Schwester, wenn ich so sehe, was in manchen Ehen abgeht, dann bin ich froh, dass ich alleine bin. Das ist doch eigentlich beschämend. Und wir wollen uns da ja nicht drüber stellen. Wir müssen ja unser persönliches Versagen, das müssen wir ja bekennen. Weil niemand kennt uns besser als die, die bei uns zu Hause sind. Niemand kennt mich besser als meine Frau, niemand kennt mich besser als meine Kinder. Die haben einen Eindruck davon, wie es mit meinem Glaubensleben wirklich aussieht, wie es in der Praxis wirklich aussieht. Und da ist manches zur Beschämung. Da müssen wir uns als Eltern manchmal schämen. Wir müssen das unseren Kindern auch mal sagen. Wir sollten nicht vor unseren Kindern so tun, als wären wir die Heiligen, die auch keine Fehler und nichts eingestehen können. Es gibt Punkte, da müssen wir uns mal entschuldigen, da müssen wir mal bekennen, wenn wir uns falsch verhalten haben. Aber auch darin dürfen wir Vorbild sein, auch wenn Kinder miterleben, wie es zwischen den Eltern vielleicht zu Streit kommt, auch miterleben, wie so ein Streit beigelegt wird. Sie müssen auch dürfen auch miterleben, wie man einander bekennt. Und wie man einander bekennt und wie man gemeinsam in der Ehe von der Gnade lebt. Und nur von der Gnade, von der vergebenden Gnade, jeden Tag neu. Und wir wollen das auch mal kurz aufschlagen. Da gab es solche Vorbilder in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 10. Da wird von Witwen gesprochen. Und was aber interessant ist, ist der Vers 10, wie die dann beschrieben werden, wie die gelebt haben, also noch nicht Witwen waren, ein Zeugnis in guten Werken, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt hat, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen hat, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Das waren Frauen, die waren vorbildhaft. Auch bei Titus finden wir das. Titus 2, da geht es um die älteren Männer, dann in Vers 3 um die alten Frauen und dann in Vers 4, da wird zu den älteren Frauen gesagt, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben. Wie können sie die unterweisen, wenn sie das selbst nicht an den Tag legen? Ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also hier werden besonders die Schwestern angesprochen. Und bei Timotheus, haben wir schon gesagt, wird die Mutter und die Großmutter werden erwähnt, die Vorbilder waren. Aber wo findet das heute denn noch statt, so in der Praxis, dass ältere Schwestern Jüngere in dieser Art und Weise unterweisen? Dazu muss man ja auch Kontakt zueinander haben, muss man Vertrauen zueinander haben, muss man Umgang haben miteinander. Wie soll man sonst diese Dinge weitergeben? Sie natürlich vorleben, Vorbild sein. Und möchte das auch ein Anliegen, eine Ermunterung sein, auch für alle, die heute hier sind, die schon etwas älter sind, bemüht zu sein und das auch als Aufgabe von dem Herrn zu sehen, den Jüngeren Vorbilder zu sein. Das brauchen wir so nötig in unserer Zeit. Wir sehen, wo das in unserer Gesellschaft hinführt, dass die Jugend orientierungslos geworden ist. Ich spreche im Allgemeinen. Dass es an Vorbildern mangelt, an klaren Leitplanken mangelt, so etwas brauchen junge Leute. Die kann man nicht sich selbst überlassen. Und heute, wo in Ethik und in Moral die Dinge immer mehr niedergerissen werden, immer freizügiger werden, da sind eben diese Leitplanken nicht mehr vorhanden. Wir haben schon gelesen in dieser letzten Stelle, dass die älteren Schwestern, Frauen, die Jüngeren auch anleiten sollen, ihren Männern sich unterzuordnen. Hier sind wir bei dem Punkt, dass Gott eine Ordnung vorgegeben hat, eine Ordnung in seiner Schöpfung. Und das wird uns ganz deutlich, plastisch eigentlich beschrieben in 1. Korinther 11, in Vers 3. Da heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus aber Gott. Oder wir lesen nochmal aus Epheser 5 einen Vers dazu. Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Da ist eine von Gott vorgegebene Ordnung. Und das will man ja heute auf gar keinen Fall mehr gelten lassen. Und die Frau heute in unserer Gesellschaft, die möchte emanzipiert sein. Die möchte sich aus diesem Gefüge lösen. Und wir sehen das, wie die Unterschiede zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft nivelliert werden, bis auf den Kopf gestellt werden. Und es ist doch eigenartig, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, warum treten da die Frauen denn nicht in Männermannschaften auf? Also wenn sie denn schon so emanzipiert sind, dann könnten sie doch gegen die Männer antreten oder mit den Männern. Aber das sind einfach, das leugnet auch niemand, das sind biologische Unterschiede. Die hat Gott in die Schöpfung hineingelegt. Das hat nichts zu tun mit Wertigkeit. Es würde auch niemand sagen, wenn eine Frauenmannschaft die Goldmedaille gewinnt, dass sie weniger wert ist als die Männermannschaft. Das würde auch niemand sagen. Aber es ist eben anders. Und diese Andersartigkeit hat Gott von Anfang an in die Schöpfung hineingelegt. Es wird unterschieden zwischen Mann und Frau. So hat es Gott geschaffen, so hat Gott es gewollt. Und wenn der Mensch meint, auch das müsse er verändern, wie gesagt, dann darf er sich über die Folgen nicht beklagen. Was ist eigentlich schlecht an einer Ordnung? Stellt euch mal vor, in einem Unternehmen, da wollten alle Chef sein. Alle wollen Chef sein. Also die könnten nach kurzer Zeit zumachen. Es geht nicht, rein praktisch geht es nicht, dass alle Chef sind. Deswegen hat Gott eine Ordnung gegeben. Die ist klar, die ist auch nicht schwer zu verstehen. Und wenn wir die beachten, als dem Herrn, haben wir gelesen im Epheserbrief, auch von dem Herrn kommend und auch für den Herrn tuend, dann wird es zum Gelingen einer Ehe, zum Gelingen des Miteinanders beitragen. Wenn wir es aber nicht beachten, dann wird es zu Schwierigkeiten kommen. Es geht hier nicht um Willkür, es geht nicht um Tyrannei, es geht nicht um Ausbeutung, sondern es geht schlicht und einfach um diese göttliche Ordnung. Und warum wird uns im Epheserbrief gerade in Kapitel 5 so die Bedeutung der Liebe vorgestellt und dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, eben um diese Ordnung nicht zu missbrauchen? Und da, wo die Liebe tätig ist, da wird diese Ordnung niemals missbraucht oder ausgenutzt werden. Dann wird es ein glückliches Zusammenleben sein. Das Haupt der Frau ist der Mann. Ja, und der Mann hat auch ein Haupt über sich, und das ist Christus. Welche Verantwortung ist denn nun die größere? Welche ist denn die schwerere? Ist es einfach für Männer, dieser Verantwortung Christus gegenüber gerecht zu werden? Es ist eine hohe Verantwortung, wenn wir uns dessen bewusst sind. Wenn auch die Frau sich dessen bewusst ist, ja, mein Mann ist ja Christus gegenüber verantwortlich. Das ist auch eine Übung, das verlangt Abhängigkeit. Dann wird es ihr auch leichter fallen, sich selbst auch unterzuordnen. Eine Schwester hat einmal gesagt, wenn ich Schwierigkeiten habe mit meinem Mann, dann sage ich es seinem Chef. Das fand ich sehr weise. Dann sage ich es seinem Chef. Mit anderen Worten, ich sage es dem Herrn. Ich sage es dem Christus. Der ist ja doch das Haupt meines Mannes. Und der kann doch auch mal mit meinem Mann reden. Der kann ihm etwas deutlich machen. Und ich habe ihm das übergeben. Vielleicht haben Frauen manchmal Angst, ja, sie könnten nicht so mitreden. Das heißt ja nicht, dass Ehepaare nicht sich austauschen. Aber die letzte Verantwortlichkeit für eine Entscheidung, die hat der Mann. Und es gibt manchmal Punkte, wo man vielleicht die Dinge nicht so ganz gleich sieht, wo man sich ausgetauscht hat und trotzdem muss eine Entscheidung getroffen werden. Es ist gut, wenn man wartet, wenn man das vor den Herrn bringt, aber es gibt manchmal auch Dinge, die müssen dann entschieden werden. Und wenn die Frau es dann so annehmen kann, ja, ich überlasse jetzt diese Verantwortung, die überlasse ich jetzt meinem Mann und ich stelle mich darunter, dann wird es zu keinem Streit kommen und dann wird es auch nicht dazu führen, dass die Frau schmollt und sagt, also jetzt bin ich wieder übergangen worden. Es ist eine große Hilfe, wenn wir diese Ordnung beachten, aber wir müssen sie wirklich auch annehmen als von dem Herrn kommend und dann wird sie sich segensreich auswirken. Wenn die Frau nicht bereit ist, sich unterzuordnen, ist es auch ein Mangel an Demut. Und Gott widersteht dem Hochmütigen. Er lässt dann manchmal Dinge zu, die uns in Übung bringen, die uns in Nöte und Schwierigkeiten bringen, wo wir dann auch erkennen müssen, ja, wir haben die Hinweise, die Gottes Wort uns gibt, die haben wir nicht beachtet. Und oft müssen wir uns Männer auch sagen, es hat an der Liebe gemangelt. Wir hatten ja vielleicht recht, aber es hat an der Liebe gemangelt. Hätten wir Liebe gehabt, dann hätten wir vielleicht unsere Frau auch gewinnen können für das eine oder das andere. Aber Frauen sind sehr sensibel und empfinden wenn es nicht wirklich aus Liebe geschieht, wenn es vielleicht aus Rechthaberei geschieht. Und wir Männer werden an verschiedenen Stellen ermahnt, unsere Frauen zu lieben. Und wenn jemand jung verlobt ist oder jung verheiratet, dann denkt man vielleicht, naja, die Ermahnung, die brauchen wir nicht. Wir haben uns so lieb, wir sind so verliebt. Aber dieses Verliebtsein, das dauert bei den einen vielleicht länger als bei anderen, aber es wird in jeder Ehe werden Punkte kommen, werden Situationen kommen, wo man merkt, mit dieser natürlichen Liebe alleine kommen wir nicht weiter. Wir brauchen diese göttliche Liebe, die ja in unser Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, die brauchen wir. Die hilft uns auch durch Krisen hindurch, die hilft uns auch mit den Schwächen und mit den Fehlern, die wir haben, umzugehen. Die hilft uns auch, einander zu vergeben. Wir finden, glaube ich, nur eine Stelle, die haben wir vorhin schon gelesen, wo wir auch davon lesen, dass die Frauen auch ihre Männer lieben sollen. Natürlich ist das ein wechselseitiger Prozess. Aber 1. Korinther 13, dieses hohe Lied der Liebe, das macht so deutlich, welchen Stellenwert die Liebe hat. Und wenn wir nicht Liebe haben, das gilt auch für Ehe und Familie, wenn wir nicht Liebe haben, wir mögen Erkenntnis haben, wir mögen alles Mögliche haben, wir mögen ja Recht haben, wir mögen ja Prinzipien haben, aber wenn wir nicht Liebe haben, wir mögen selbst Glauben haben, aber wenn wir nicht Liebe haben, dann heißt es, dann sind wir nichts. Da steht da nicht, dann sind wir weniger oder nur ein bisschen, dann sind wir nichts. Und vielleicht fühlt sich manch einer auch abgestoßen, weil es an Liebe gemangelt hat. Vielleicht waren wir manchmal auch nur einfach hart, hart und lieblos, obwohl wir Recht hatten. Das empfinden unsere Kinder. Liebe heißt ja nicht, dass wir alles dulden und alles zudecken. Liebe beinhaltet auch Züchtigung. Wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn auch. Züchtigung heißt eigentlich so viel wie Erziehung. Das ist ja ein Begriff, der kommt eigentlich ja aus der Pflanzenwelt, wo eine Pflanze gezüchtet wird, wo sie gepflegt wird, wo sie hochgezogen und großgezogen wird. Das ist eigentlich ein ganz positiver Begriff, der aber auch bedeutet, das kennt ihr hier besser als ich, dass eine Weinrebe auch beschnitten werden muss, wenn sie Frucht bringen soll, dass dieser Schneideprozess jetzt angewandt schmerzhaft ist. Johannes 15, wenn der Weingärtner das Messer ansetzt, dass dann der Saft austritt, dass da Tränen fließen, das gehört alles mit zu diesem Erziehungsprozess. Und zu meinen, und das ist ja in der modernen Erziehung, so dass man die Kinder eben möglichst nicht mehr bestraft und keine Grenzen setzt. Das hat man ja inzwischen längst auch in der weltlichen Pädagogik erkannt, dass das auch nicht geht, dass das auch nicht der Weg sein kann. Dieses Laissez-faire, was damals schon in Frankreich bei Rousseau gelehrt wurde, dass das die beste Erziehungsmethode sei, einfach machen lassen, sich entfalten lassen. Jeder muss seine eigene Bestimmung finden und. Das ist gewaltig schiefgegangen. Wir brauchen Erziehung, wir brauchen Regeln, wir brauchen auch Strafen, aber immer unter dem Aspekt der Liebe und nicht der Härte. So wie unser Gott und Vater auch mit uns handelt. Manchmal leiden Beziehungen auch darunter, dass sie überlastet sind. Es kann sehr leicht in Ehen und Familien auch zu Belastungssituationen kommen. Wie gesagt, wenn man so jung verheiratet ist, dann sieht man vieles als romantisch, man hat die rosa Brille auf und man meint, man wird alles meistern können. Man wird durch dick und dünn gehen können und so weiter, aber es kommen Belastungen. wenn der Herr Kinder schenkt, was eine Freude ist, was ein Segen ist, was aber einfach auch Belastungen mit sich führt. Wenn der Säugling nachts schreit und man kommt nicht zur Ruhe, man muss alle 2 Stunden aufstehen oder noch häufiger, wenn noch Krankheiten da sind und. Und du hast vielleicht nicht nur ein Kind, sondern 2 oder 3 oder 4 und sie sind dann alle irgendwie quengelig und krank und was auch sein mag. Dann kommt es zu Belastungssituationen, wo man an seine Grenzen kommt, wo auch viel Arbeit entsteht. Also einen Haushalt zu führen, wo Kinder da sind und so weiter, gerade auch kleine Kinder, das ist, ich möchte jetzt nicht den Begriff Job nennen, weil ich finde, das ist zu abwertend. Wir haben das gestern schon gesagt, Hausfrau und Mutter zu sein, was in unserer Gesellschaft nicht hoch angesehen ist, ist eine Berufung, die man nicht hoch genug einschätzen kann und die einen hohen Wert hat in den Augen des Herrn, wenn wir sie in der rechten Weise tun. Und die bringt Arbeit mit sich. Wie ein Bruder mal gesagt hat, ja, arbeitet deine Frau? Ja, die arbeitet. Die arbeitet viel sogar, aber die arbeitet eben nicht außer Haus. Die arbeitet im Haus, aber die arbeitet viel. Ich finde, das ist ein gutes Zeugnis auch der Ehefrau gegenüber, gerade auch in unserer Gesellschaft. Aber durch Kinder, durch Arbeit, vielleicht auch durch persönliche Schwächen. Wir sind ja auch Menschen, die mit Schwachheiten behaftet sind. Nicht jeder strotzt so vor Kraft. Auch psychische Belastungen, vielleicht auch finanzielle Sorgen, die auch entstehen können. Obwohl man sein Feld bestellt hat, hat niemand die Garantie, dass er nicht doch arbeitslos werden könnte oder dieses oder jenes eintreten kann, dass man nicht mehr voll erwerbsfähig ist und all diese Dinge, die eintreten können. Und dann kommt es zu Überlastungssymptomen. Und da gibt es natürlich nicht die Ideallösung, aber dann ist Vorsicht angesagt und wirklich, dass man sich auf den Herrn wirft, dass es dem Feind jetzt nicht gelingt, durch diese Überlastungssituation Differenzen in die Ehe und in die Familien hineinzubringen. Das haben wir doch alle schon erlebt. Man hat vielleicht Stress gehabt an der Arbeit, man kommt nach Hause, man hat sich vielleicht auch an der Arbeit geärgert über bestimmte Dinge und man kommt jetzt nach Hause und man kann nicht so schnell runterfahren, man kann nicht so schnell umschalten und dann kann es passieren, dass man vielleicht der Frau gegenüber ein Wort sagt oder einen Satz in einem gereizten Ton, was aus dieser Stresssituation herauskommt. Und ja, das wird vielleicht dann etwas, es kann vielleicht auch überbewertet werden und es kommt zu kritischen Situationen, vor allen Dingen, wenn sich das wiederholt. Dem Feind sind ja alle Mittel recht, gerade dann, wenn wir belastet sind, wenn wir geschwächt sind, dann auch noch einen Keil dazwischen zu treiben. Und wenn wir solche Situationen erkennen, dann lasst uns vor dem Herrn wirklich uns erbitten, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen, vielleicht eine Hilfe anfordern können oder der Herr sicherlich auch dafür Auswege hat. Aber es sind Situationen, wo wir besonders anfällig werden können. Ein weiteres Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft eine zunehmende Individualisierung wahrnehmen. Also jetzt mal einfacher gesagt, dieses, was wir schon angedeutet haben, ja, du musst dich selbst entfalten. Du musst selbst, was dann Frauen auch dazu führt, dass sie meinen, sie müssten wieder ins Berufsleben eintreten, sie müssten doch auch irgendwelche Tätigkeiten, Funktionen in unserer Gesellschaft wahrnehmen oder so, dass man nicht immer nur so, wie man sagt, an Heim und Herd steht, seinen Horizont erweitern und was alles so für Argumente gebracht werden. Und ich spreche jetzt nicht von Situationen, wo es einfach aus wirtschaftlichen Gründen nötig ist. Es können solche Situationen eintreten, wo die Frau vielleicht auch mal einspringen muss. Aber wir müssen auch überlegen, was sind denn unsere Ansprüche? Was haben wir für Ansprüche? Sind unsere Ansprüche wie die in der Gesellschaft? Dann müssen schon zwei Löhne müssen dann schon her, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Die Frage ist, ob wir solche Ansprüche haben wollen, solche Ansprüche haben müssen, ob wir nicht auch bescheidener leben könnten. Aber es, wie gesagt, es kann solche besonderen Situationen geben. Aber ansonsten, haben Sie das vorhin gelesen, das sagt Gottes Wort, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, das hat durchaus seinen guten Grund, wenn die Frau zu Hause ist. Und es ist gesegnet, diese Zeit in Ehe und Familie zu investieren. Das sind Schätze, die werden in der Himmelsbank gesammelt. Und da gibt es auch keinen Crash und keinen Zinsverlust. In 2. Timotheus 3 heißt es, dass die Menschen in den letzten Tagen eigenliebig werden. Und wenn wir uns davon anstecken lassen, wenn wir eigenliebig werden, dann können wir uns gut vorstellen, dass das Zusammenleben dann beeinträchtigt. Ein weiterer Punkt ist der Mangel an Kommunikation. Wir müssen miteinander sprechen. Wenn wir nicht mehr miteinander sprechen, dann ist es ganz schlecht um uns bestellt. Sagte mir mal ein Bruder, meine Frau, die hat schon 3 Wochen lang nicht mehr mit mir gesprochen. Und das ist schlimm. Dahin sollten wir es nicht kommen lassen. Wir sollten nicht schmollen über einen Tag hinaus. Wir sollten eigentlich gar nicht schmollen. Aber wir sollen, sagt ja auch eine Stelle, dass die Sonne nicht untergehen soll über unserem Zorn. Wir sollen die Dinge am selben Tag klären. Und zwar gottgemäß klären. Und wenn Dinge vorgefallen sind, gibt es nur den einen Weg über Bekenntnis und Vergebung. Und wir sollten alles miteinander besprechen. Das, was uns, die freudigen Dinge, das ist doch schön, die miteinander teilen zu können, aber auch die leidvollen Dinge, auch die Fragen, die wir haben, die Probleme, die wir sehen, dass wir darüber sprechen und dass wir sie, das ist natürlich dann das Ziel, dass wir sie vor den Herrn bringen. Wir haben auch schöne Beispiele, zu allem auch in der Schrift. Wir haben in Lukas 24 die sogenannten Emmaus-Jünger. Da spricht sehr viel dafür, dass das ein Ehepaar war. Ich kann das jetzt nicht näher begründen. Also könnte ich schon, aber da reicht jetzt die Zeit nicht dafür. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass das ein Ehepaar war, dann sehen wir, wie sie auf diesem Weg nach Emmaus, wie sie sich unterhalten haben über das, was ihnen, was ihre gemeinsame Not war. Sie unterredeten sich miteinander. Wir sehen das auch in 1. Samuel 1, Hanna und Elkana. Das war ja eine besondere Situation und Hanna weinte, aber wir sehen da der Elkana, der hatte einen Blick dafür. Der fragte sie, was hast du denn, warum weinst du denn? Und er unterhält sich mit ihr über diese Not. Dann ist es sehr wichtig auch in einer Ehe und Familie, dass man sich einig ist. Wir finden das ja bei Isaak und Rebekka. Der eine liebte den, der andere liebte den. Da gab es eine Bevorzugung. Und das sollte es bei uns nicht geben. Wir sollten auch immer mit einem Munde sprechen. Wenn Eltern sich nicht einig sind, Kinder spüren das sehr schnell und nutzen das auch aus. Auch wenn die Mama Nein sagt, dann gehe ich eben zum Papa, der sagt bestimmt Ja. Und so etwas darf nicht sein. Und da ist natürlich auch Weisheit nötig, die wir uns immer wieder von dem Herrn erbitten müssen. Gottes Wort macht auch klare Aussagen zu dem Thema Sexualität. Dass Sexualität in die Ehe hineingehört, dafür hat Gott sie geschaffen. 1. Korinther 7 zum Beispiel, Verse 1 bis 5, können wir zu Hause mal durchlesen, finden wir klare Hinweise. Und die Sexualität in diesem Rahmen gelebt, die ist zum Segen und zur Freude. Aber in dieser Gesellschaft, da muss ich jetzt nicht keine näheren Ausführungen drüber machen, wie die Sexualität ausgeufert ist in fleischliche Begierden, in Perversionen und wie dieses Thema in unserer Gesellschaft behandelt wird. Da werden dann irgendwelche in den Medien irgendwelche Models vorgestellt und solche Idealbilder von Schönheit und was weiß ich, da wird es überzogen. Und auf der anderen Seite, davor warnt uns Gottes Wort auch, dass man die Sexualität gering achtet und als etwas in sich Schmutziges sieht. Es gibt Gläubige selbst, die immer ein schlechtes Gewissen haben. Auch das ist nicht schriftgemäß, sondern wir müssen alles an seinem Platz lassen. Wir dürfen weder nach der einen noch nach der anderen Seite übertreiben. Wir dürfen die Begierde nicht in den Vordergrund stellen, dass wir durch Begierden geleitet werden, sondern auch da gilt der Grundsatz der Liebe, und zwar dieser göttlichen Liebe, die in unser Herzen ausgegossen ist. Und da möge der Herr uns auch das rechte und das gesunde Maß schenken, damit es wirklich zum Glück ist und auch zum Segen. Wir wissen, dass wir auch als Gläubige zu allem Bösen fähig sind, dass wir das Fleisch noch in uns haben. Und wir haben in Galater 5 und auch in anderen Stellen, auch der Herr spricht davon, was in unserem Herzen ist, was da alles für Dinge vorhanden sind. Und wenn wir nicht über das Fleisch wachen, wenn wir das Fleisch nicht im Tode halten, indem wir im Geiste wandeln, dann sind fleischliche Regungen und Auswüchse sind immer zum Schaden. Und viele Schwierigkeiten in Ehen und Familien, Streit und Dinge, die entstehen können, da müssen wir, wenn wir auf den Grund gehen, bekennen und sagen, wir waren fleischlich. Wir haben fleischlich gedacht, gehandelt, gesprochen und so weiter. Und das ist immer zu verurteilen, ist immer zu bekennen. Aus dem Fleisch kommt nur Hässliches hervor. Aber das haben wir leider noch mit uns. Wenn wir aber von diesem geistlichen Kampf gar nichts mehr kennen, wenn wir einfach so dahin leben, wie es uns kommt, dann müssen wir uns nicht wundern. Also wir sehen auch, wie das Geistliche sehr eng verknüpft ist mit unserer Praxis in Ehe und Familie. Also einfach auf den Punkt gebracht, wenn wir ungeistlich sind, dann sind Schwierigkeiten vorprogrammiert, weil dann den Dingen des Fleisches Raum gegeben wird. Vielleicht haben wir auch Mangel an Gnade. In Hebräer 12 heißt, dass niemand von euch Mangel leide an der Gnade. In Hebräer 12, Vers 15. Wir brauchen täglich Gnade. Wir brauchen einen Umgang miteinander in Gnade. Hätte der Herr uns nur eine Sünde nicht vergeben, dann würden wir alle verloren gehen. Und der Maßstab ist, so wie Christus euch vergeben hat, so sollen auch wir einander vergeben. Und wenn wir, je mehr wir einen Eindruck haben von der Verdorbenheit unseres Herzens, umso gnädiger werden wir mit unseren Mitmenschen werden und vor allen Dingen mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern. Vielleicht haben wir auch einen Mangel an Vergebungsbereitschaft. Und wir müssen das lernen. Lernen, im Miteinander zu bekennen und zu vergeben. Und dann gibt es nichts bei Gott, was nicht vergeben werden kann. Wir müssen manchmal mit den Folgen unseres Fleisches, die wir angerichtet haben, leben. Aber die Gnade Gottes steht uns immer zur Verfügung, wenn wir mit ehrlichem, aufrichtigem Herzen zu ihm umkehren und es bekennen. Insofern gibt es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und das sagen wir immer wieder auch wo Schwierigkeiten in Ehen und Familien sind, wo Zerrüttung ist. Da sagen manche, ja, das hat keinen Zweck, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr mit uns, das ist kaputt. Das ist auf der einen Seite niederschmetternd. Auf der anderen Seite unterschätzen wir die Gnade und die Wiederherstellung des Herrn. Da, wo sich zwei wirklich beugen und sagen, wir haben gesündigt und nicht nur sagen, der ist der Böse. Es liegt nie nur an einer Seite. Wo wirkliche Beugung da ist, da schenkt der Herr Vergebung, da schenkt er Wiederherstellung, da schenkt er Belebung. Und wir wünschen doch so sehr, solange wir hier auf dieser Erde noch sind, solange der Herr uns noch hier lässt, dass wir doch noch zu seiner Ehre hier sein möchten. dass er uns doch nicht finden mag in solchen desolaten Zuständen, sondern dass wir ihn wirklich von Herzen erwarten und dass wir auch noch ein Zeugnis sein wollen. In dieser Welt, so wie wir leben in Ehe und Familie. Nur weiß ich, dass hier auch Alleinstehende sind. Und die sagen vielleicht, ja, was war das denn? Was hat denn der Vortrag mir heute Abend jetzt gebracht? Das war ja, ging ja nur um Ehe und Familie. Aber das Schöne ist in Gottes Wort, dass auch die Alleinstehenden, wenn sie dies von dem Herrn annehmen und wirklich von dem Herrn annehmen, ein erfülltes Leben führen können zur Ehre des Herrn. Sicherlich ein Leben, was anders aussieht, als wenn man Ehe und Familie hätte, aber es darf doch oder vielleicht sogar besonders zur Ehre des Herrn sein. Wir haben gesehen, Ehe und Familie bringt auch Übungen mit sich, bringt auch Belastungen mit sich, bringt natürlich Freude und Segen mit sich, aber man muss beides sehen, wenn man nüchtern ist. Und wenn du alleinstehend bist, dann gibt es sicherlich manchen Verzicht und es kann sich jetzt jemand, der das selbst nicht erlebt, auch nicht so da wirklich hineinversetzen, das möchte ich auch sagen. Aber Gottes Wort macht uns das deutlich, dass jeder an dem Platz, den der Herr für einen vorgesehen hat, ein erfülltes, glückliches Christenleben möglich macht. Das ist unser Herr.